Vielen Dank für die nette Einführung und natürlich vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin keine Historikerin, auch wenn ich Geschichte studiert habe. Ich befasse mich hier in diesem Kontext vorrangig mit Fernsehen. Ich möchte an Ausschnitten aus zwei Fernsehproduktionen zum 40. Gedenktag des Mauerbaus 2001 einige Überlegungen zum Zeitzeugen im Fernsehen darstellen. Für die dem engen Zeitrahmen geschuldete Zuspitzung bitte ich um Nachsicht, aber Sie sollen auch der Diskussion bieten. Nee, ich kann auch lauter sprechen. Ich bin tatsächlich gewohnt, in riesigen Räumen zu sprechen und habe versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten. Okay, ich beginne mit der Fernsehserie Die Mauer, eine deutsche Geschichte. Vielen von Ihnen sicherlich bekannt. Eine Serie, die 6 Teile hat, in der die Geschichte der Teilung Deutschlands mit Fokus auf die Verbrechen der DDR erzählt wird. Alle Folgen setzen sich aus historischem Bildmaterial, nachinszenierten Szenen, Voice-Over-Kommentar und vor allem Zeitzeugenaussagen zusammen. Scheinbar tragen alle Zeitzeugen gleichberechtigt ihre unterschiedlichen Erfahrungen vor. Jedoch gibt es in allen 6 Teilen differierende Zeugenpositionen. Interviewpartner, die nicht über Beruf oder Position als wichtige Zeitzeugen, in Anführungszeichen, die historisches Wissen, ich stelle mich da mal hin, wenn alle schon weglaufen, mache ich das auch. Also als wichtige Zeitzeugen, die historisches Wissen bereitstellen, eingeführt werden, übernehmen über eine Bezeichnung wie Flüchtling, Fluchthelfer, Dissident oder auch Mutter, die jeweils kulturell schon mit Bedeutung aufgeladen sind, eine Funktion innerhalb der Narration. Zum ersten Ausschnitt, das ist jetzt ein Ausschnitt aus der ersten Folge Beton und Stacheldraht. Da geht es um die Figur des Flüchtlings und des Fluchthelfers, bitte.
In den Vormittagsstunden waren schon Leute auf dem Bürgersteig. Und die rufen uns auch zu. Schmeiß doch die Kelle hin, hab's doch rüber, komm doch zu uns. Gebt doch auf. Und waren schon ermunternde Zurufe. Aber man musste sich persönlich innerlich entscheiden. Ja, was machst du denn jetzt? Auf der Seite, wo man stand, wusste man ungefähr, was bisher war. Aber wenn man hinter die Mauer ging, wusste man nicht, was einen erwartet.
Der hier aus dem Dunkeln der Geschichten sprechende Zeitzeuge ist eingesetzt in einem Punkt der Narration, wo erklärt werden muss, warum überhaupt irgendjemand in der DDR geblieben ist. Augenblick, bitte weiter.
Das ist Wurf, also nach.
Nee, das ist der nächste Ausschnitt. Nochmal zurück und laufen lassen. Also gehen mir die Minuten flöten.
In den Vormittagsstunden waren schon Leute auf dem Bürgersteig. Die rufen uns auch zu. Schmeiß doch die Kelle hin, hab's doch rüber, komm doch zurück.
Ich spreche einfach rein, nicht aufhören.
Ne? Doch auf. Und waren schon ermunternde Zurufe. Aber man musste sich persönlich innerlich entscheiden. Ja, was machst du denn jetzt? Auf der Seite, wo man stand, wusste man ungefähr, was bisher war. Aber wenn man hinter die Mauer ging, wusste man nicht, was einen erwartet.
Lothar Wesner beschließt, im Osten zu bleiben. Seine Schwester lebt in West-Berlin. Er ahnt, er wird sie so bald nicht wiedersehen. Da wird ihm das Ausmaß der Tragödie bewusst.
Aber ich weiß nur, dass ich abends nach Hause gekommen bin. Und meine Frau und meine Mutter gesagt hat, Junge, wie siehst du aus? Ich habe gesagt, so geht's mir auch.
Der war derartig durcheinander und verwirrt.
Also die angeschnittenen Gesichter sind so im Original.
Zum ersten Mal habe ich überhaupt Tränen bei ihm gesehen. Und als er dann noch sagte, heute habe ich meine eigene Schwester eingemauert, da ist es mir selber eiskalt den Rücken runtergelaufen.
Beton und Stacheldraht, 46 Kilometer lang, quer durch Berlin, damit das Volk nicht davonläuft. Partei und Regierung der DDR feiern die Mauer als Bollwerk des Friedens, als antifaschistischen Schutzwall. In den ersten Wochen und Monaten nach Schließung der Grenze versuchen noch viele Menschen, ihrem Staat zu entkommen. Wo das noch möglich ist, helfen Westberliner.
Es trieb sich also im Grenzbereich rum. Auf Ostberliner Seite war es meistens so, dass Leute also offiziell in der Nähe der Grenze zu viel spazieren gingen. Man muss das also, finde ich, auch immer versuchen zu unterscheiden, wer ging wirklich spazieren und wer suchte eine Möglichkeit. Und wenn man jemanden im Visier hatte, von dem man glaubte, das könnte also jetzt ein Fluchtwilliger oder eine Fluchtwilliger-Familie sein, dann hat man die Zange aus der Tasche gezogen, ganz schnell den Zaun hier gemacht, um den Leuten darüber zu helfen.
In der Bernauer Straße verläuft die Grenze entlang der Häuserfront. Die Gebäude gehören zum Osten, der Bürgersteig zum Westen. Ergreifende Szenen Tag für Tag. Diese beiden haben geheiratet in West-Berlin. Die Familienfeier findet an der Mauer statt. Die Eltern wohnen im Osten, können aber nicht mehr rüber. Dieser Soldat wird von einem Kameramann im Westen beobachtet. Als seine Genossen einen Moment wegschauen, setzt er an zum Sprung. 70 Soldaten fliehen bis Ende September über die Grenze. Am 17. August entschließt sich in der Bernauer Straße Nummer 11 Familie Matern zur Flucht durch das Fenster. Elke Matern ist damals 17 Jahre alt.
Nachbarn, die aus dem Fenster schauten
und
beobachtet hatten.
Ich muss Ihnen leider die schönen Ausschnitte von den Zeitzeugen, die jetzt aufgefahren werden, um das zuvor Eingeführte zu belegen, kann ich Ihnen nicht zeigen wegen der Zeit. Was wir hier gesehen haben, sind das Bericht persönlicher Fluchterlebnisse durch historisches Bildmaterial eingeführt werden. Die nachgeordneten Zeitzeugenaussagen bestätigen den vorangestellten Kommentar und werden gegen Ende des Segments noch einmal durch historisches Bildmaterial visuell sowie über den Kommentar zusammengefasst. So perspektivieren die angelegten Argumentationsfiguren vielfach die nachfolgenden Interviewsegmente, die dann wiederum die Einführungen scheinbar bestätigen. Aufgrund der rahmenden Einführung werden die Zeitzeugenaussagen Teil der vom Autor gewählten Perspektive. Durch ihre Präsentation mit der Schrifteinblendung Fluchthelfer oder Flüchtling stehen die Berichte im Gegensatz zu den als in Anführungszeichen Experten befragten Zeitzeugen mit ihrem persönlichen Schicksal pars pro toto stellvertretend für viele. Die historischen Fluchtbilder in Schwarz-Weiß unterlegt mit stark emotionalisierender Musik fassen Flüchtende und Fluchthelfer visuell und auditiv zu einer Gruppe zusammen. Einzelne Narrationen geglückter oder gescheiterter Fluchten erzeugen Spannung und führen zu einer Heroisierung von Flüchtenden sowie Fluchthelfern. Die Interviewausschnitte berichten über Fluchtweg und emotionales Empfinden während der Flucht. Der Anlass der Flucht sowie ein Leben nach der Flucht werden hier nur durch den Autor über die Bildebene und den Kommentar beantwortet. Das heißt, auch narrativ entsteht eine Gemeinschaft der Flüchtenden und der Fluchthelfer als eine homogene Gruppe der Opfer. In Stasi und Dissidenten, das wäre dann die Folge 3 hier, wird eine andere Opfergruppe vorgestellt. Unterschiedliche Künstler und Wissenschaftler werden als Dissidenten eingeführt. Interessanterweise werden die Erzählungen von Biermann, Wegner und so weiter durch westdeutsche Zeitzeugenaussagen strukturiert. Hierüber entsteht neben der Gegenüberstellung von Dissidenten und Machthabern eine dritte Position, nämlich die des bezeugenden Westdeutschen. Beide hier vorgestellten Gruppen, Opfer in Anführungszeichen und Zeugen, werden durch Ton, Sprachduktus, Einstellungsgrößen, Perspektive und dem Wechsel von Farbe zu Schwarz-Weiß als Opposition zu den Machthabern, zu den als Tätern identifizierten, also nur ästhetisch als Täter identifizierten Machthabern der DDR eingeführt. Das kann ich Ihnen hier nicht zeigen. Auch hier werden durch die Einführung, Kommentierung und die visuelle Rahmung politisch auseinandergehende Aussagen nivelliert. Gerade über die Figur des Dissidenten kommt es überdies, über die Folgen, also über alle 6 Folgen hinweg, zu einer Parallelisierung der DDR mit dem Nationalsozialismus. Diese wird auf der Ebene des Kommentars erst eingeführt. Im weiteren Verlauf verlagert sich die Gleichsetzung der beiden Systeme dann auf die Ebene der Zeitzeugen. In vielen der Fernsehdokumentationen auffällig ist, dass die Interviewteile in ihrer Kürze, also in ihrer radikalen Kürze, frei kombinierbar im Sinn der vorgegebenen Narration einsetzbar und nutzbar werden. Zu diesem ästhetischen Verfahren des Stichwortgebens, nenne ich das mal, möchte ich Ihnen ein Beispiel aus einer zweiten Dokumentation, auch zum Jahrestag produziert, aus öffentlich-rechtlichen Mitteln, zeigen, und zwar der Tunnel von Markus Vetteln. Ich spreche wieder rein, Sie lassen laufen, ich breche dann aber vorher ab. Der Tunnel bietet eine Erzählung, die scheinbar ausschließlich... Lauter.
Also nachts, so gegen 12.
Das ist einer der legendären Tunnelbauer hier, die wir sehen. Und die erzählen nun gerade davon, dass jemand zu ihnen stößt und sie sich darüber erschrecken.
Schlitz gesehen ist nur eine Person einbrechen in so einem alten Ding. Da haben wir die Türe aufgerissen und den am Kragen gepackt und in unser Loch gezogen.
Dieser Mensch dort meinte, er hätte von dem Tunnel erfahren und er wollte gerne mitmachen und seine Verlobte sei in Ost-Berlin.
Das war der Klaus, ja.
Und die waren vollkommen konsterniert. Ja, die waren entgeistert. Und ich habe gesagt, was ich will. Ich möchte meine Frau und meine zwei Kinder überholen.
Und wir waren ziemlich verdutzt, weil wir dachten, Mensch, wir sitzen hier ganz sicher in so einem Fabrikhof, also Berg. Wie kommt da eine praktisch auf den Keller? Und dann dachte ich, mein Gott, vielleicht sind wir irgendwie verraten worden.
Wir haben ihn also für einen Spitzel gehalten. Und haben wir gedacht, vielleicht hilft uns die politische Polizei.
Sicher immer eine gute Idee.
Wo sie zum Flughafen gefahren sind, die fliegen mich aus. Mensch, die müssen ja Beziehungen haben, ist ja Wahnsinn.
Und haben ihn da hingefahren und haben gesagt, wir haben hier einen Spitzel und so erwischt.
Da haben mich so 3-4 Beamte in die Mangel genommen, haben alles Mögliche gefragt, immer abwechselnd, immer kreuz und quer. Man konnte sich überhaupt nicht konzentrieren. Aber mir konnte ja nichts passieren, ich habe ja nichts zum Verbergen gehabt.
Wir hatten natürlich keinerlei Beweise und gar nichts. Sie haben gesagt, ja Jungs, tut uns leid, da müsst ihr schon selber mit fertig werden. Also wir können dem Mann nichts.
Und dann haben die mich laufen lassen. Aber erst den nächsten Tag, also ich habe dann schon einige Stunden zugebracht. Ja, wo sollte ich hin? Schnurstracks wieder in den Tunnel.
Wir sind über ihn hergefallen und haben ihn dann, ich glaube, mit Handschellen oder ähnlichen Mitteln praktisch angebunden.
Der Mimo stand im Rücken von ihm. Ich erinnere mich noch, dass er dann so grinsend Andeutungen machte.
Ich breche auch hier mal ab, obwohl es nachher noch ganz rührend wird, also ganz berührend wird. In dem immer wieder Abgleichen auf Ton, auf gleiche Worte und Analogien geschnittenen Hin und Her zwischen den verschiedenen Zeitzeugen. Lassen wir es so stehen. Ich möchte meine Thesen ganz kurz zusammenfassen. Es gibt in Geschichtsdokumentationen im Fernsehen inzwischen ein eingeführtes Feld von Positionen und Funktionen von Zeitzeugen, was sich zwischen Experten und Opfern bewegt. Die teils widerstreitenden politischen Aussagen werden in ein scheinbar objektives Geschichtsbild überführt, erfahrenes Leid oder persönliche Hoffnungen werden ausschnitthaft in eine dominierende Narration eingepasst. Durch die Zeitzeugenaussagen kann die Autorenperspektive emotionalisiert werden. Die gegenseitige Bestätigung von Voice-Over und Zeitzeugenaussagen erzeugt Glaubwürdigkeit. So werden Zeitzeugenaussagen in diesen Fernsehdokumentationen Teil einer nach 1989 dominanten historischen Lesart der DDR, die festgeschrieben und als gesamtdeutscher Konsens vorgestellt wird. Die Darstellung von Geschichte anhand von Zeitzeugen ist durch die Historiografie des Nationalsozialismus geprägt. Nachfolgende audiovisuelle historische Rückblicke sowie die Form und Status der Zeugenschaft werden hierdurch geprägt. Es besteht, so lässt sich hier an diesen Dokumentationen, ein problematischer Bedeutungsüberschuss, der sich schon durch die visuelle Form der Erinnerung ergibt. Das heißt, das, was wir hier diskutiert haben, es gibt einen Raum für Opfer, in den tatsächlich alle indifferent zusammengeführt werden müssen, narrativ, visuell, dramaturgisch. In den analysierten Fernsehdokumentationen vermischen und überlagern sich Konzepte von Zeugenschaft. Häufig tritt die Rolle des Zeugen in der Narration als dritte Figur zu denen der Opfer und der Täter hinzu. Der Fernsehzuschauer wird Zeuge der Zeugenschaft, womit eine ganze Gruppe von Zeugen, das heißt von Opfern der Geschichte produziert werden. Das heißt, wir sind alle Opfer der Geschichte durch die Fernsehdokumentation. Zu den Modifikationen des Konzepts der Oral History im Fernsehen oder in unserer medialisierten Form ist schon viel gesagt worden. Nichtsdestotrotz möchte ich das nochmal ausführen. Während die Oral History mündliche Zeugnisse als Chance gegen verallgemeinernde Aussagen gängiger Geschichtsschreibung sieht, führt der Einsatz von Zeitzeugen im Fernsehen, besonders im Kontext der Wiedervereinigung oder der Geschichte der DDR, oft zu Verkürzungen und zur Konsolidierung dominanter Deutungsweisen. Wird in der Oral History die subjektive Wahrnehmung des Berichts anerkannt, so suggeriert der Einsatz von Zeitzeugen im Fernsehen oft, die Erzählung seien per Interviews ermittelte Tatsachen. Im Gegensatz zum komplexen Instrumentarium der Oral History ist der Umgang mit oralen Quellen im Fernsehen häufig durch für den Zuschauer nicht zugängliche Interviewfragen geprägt. Der Einsatz ist gekennzeichnet durch die Zerlegung von Interviews in kleinste Segmente, dem Einsatz nach dramaturgischen Gesichtspunkten, zum Vorantreiben der Narration, dem Erzeugen von Suspense, also Spannung, oder zur Emotionalisierung der Erzählung, je nach den Konventionen von Genre und Format. Die Partikularität der historischen Erfahrung nivelliert sich in den analysierten Fernsehformaten. Es kommt zu einer Entortung spezifischer historischer Erfahrungen innerhalb des Sendeformats einerseits, in der Programmstruktur andererseits. Überdies bleibt eine historische Kontextualisierung der Zeitzeugenaussagen in den Dokumentationen aus, so erhält sie ihre Bedeutung aus der filmischen Argumentation, das heißt durch Kommentierung und Musikunterlegung sowie die Montage mit anderen Filmsegmenten. Diese Kontextlosigkeit lässt Zeitzeugenaussagen zu frei verfügbaren Elementen werden, die in verschiedenste Bedeutungszusammenhänge eingeführt und instrumentalisiert werden können. Danke.